Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Schön, mal wieder bei euch zu sein und jetzt miteinander in den nächsten Minuten Jesus zu begegnen. Und dafür bete ich jetzt noch. Ja, Herr, genau das ist unser Wunsch. Wir wollen dir jetzt begegnen. Du, das Licht der Welt. Wir haben hier 4 Kerzen. Das soll nicht einfach nur eine nette Tradition sein, sondern uns an dich erinnern, dass dein Licht immer heller wird und an Heiligabend, an Weihnachten brachial erscheint und leuchtet, Herr. Und schenk uns doch jetzt bitte solche Momente, wo du in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unseren Herzen aufleuchtest. Amen. Im Februar 2020 ist Folgendes im Bundestag zu hören.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Am 24.02. greift Russland die Ukraine an. 3 Tage später hält Olaf Scholz diese Zeitenwende-Rede im Bundestag. Diese Rede ist so bedeutend, dass es sogar mittlerweile einen eigenen Wikipedia-Artikel dazu gibt. Wir erleben eine Zeitenwende. Diese Aussage trifft nicht nur auf das zu, was wir jetzt seit ein paar Tagen, Jahren haben, sondern auch auf die Zeit so ungefähr vor 2000 Jahren. Ein Mann verändert damals die Welt. Und da kann Wladimir Putin einpacken. Es geht um jemand viel, viel Größeren. Einer, der die Welt verändert hat, wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Sein Name ist Jesus von Nazareth. Dieser Mann ist so bedeutend, dass sich sprichwörtlich mit ihm die Zeit wendet. Vor ihm hat man vor Christus, hier stimmt es seitenverkehrt, vor ihm hat man von vor Christus geredet, nach seinem Leben hat man von nach Christus bis heute geredet. Er ist derjenige, der wie kein anderer die Weltgeschichte verändert hat. Und jetzt hört mal mit dieser Aussage die Zeitwendenrede mit Blick auf Jesus. Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist das erste israelitische Fernsehen mit der Tagesschau. Oh. Wartet, das war jetzt der Vorführeffekt. Ich sag's nochmal. Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist das erste israelitische Fernsehen mit der Tagesschau.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Genau das ist es. Wir feiern in 3 Tagen das Fest, nachdem sich die ganze Zeit gewendet hat. Doch das hat nur die Zeitenwende eingeleitet. Mit dem ganzen Leben und Sterben von Jesus ist eine neue Ära angebrochen. Mit ihm hat eine neue Ära begonnen. Und lasst uns genau diesen Fokus jetzt behalten, wenn wir auf den Predigttext von heute Morgen schauen. Jesus und seine Jünger sind mitten in der Passionswoche. Ihr habt letzte Woche schon gemerkt, wir haben gerade eher Passionstexte, aber ich finde es total spannend, wie das mit Weihnachten toll verbunden werden kann. Jesus und seine Jünger haben nur noch wenige Momente miteinander. Kurz vorher hat Jesus einen radikalen Liebesakt vollzogen. Er wäscht als bedeutender Lehrer und Meister die dreckigen Füße seiner Jungs. Und dann entschließt sich Judas vollends Jesus zu verraten und verlässt die Leute. Und genau da setzt unser Text aus Johannes 13, 31 bis 35 ein. Schlagt es gerne mit auf, weil wir gucken uns auch so ein bisschen den Kontext an und andere Bibelverse, aber ich habe es uns auch immer wieder hier vorne nach der neuen evangelistischen Übersetzung mitgebracht. Johannes 13, 31 bis 35. Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das wird bald geschehen. 33. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen. Aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch jetzt sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Man liest den Text und es wird vielleicht nicht gleich sofort klar, dass wir hier einen entscheidenden Marker auf dem Weg Richtung Kreuz und Auferstehung haben. Doch es ist wirklich bedeutend, was hier gerade passiert. Der Verräter ist jetzt raus. Jesus ist jetzt nur noch mit seinen engsten, mit seinen treuesten Nachfolgern zusammen. Er nennt sie zum ersten Mal Kinder. Was bis heute im arabischen Denken engste Verbindung ausdrückt. Und Jesus gibt jetzt ein neues Gesetz für die neue Ära, die jetzt beginnt. Und daher überschreiben wir den Text mit Zeitenwende, der Beginn einer neuen Ära. Und wie das genau aussieht, schauen wir uns in drei Schritten an. Als erstes die Verse 31 bis 32, so beginnt's, dann Vers 33 in der Mitte, das braucht's, und dann die letzten zwei, 34 bis 35, so geht's. Der Beginn einer neuen Ära. Judas ist schon jetzt so gut wie bei der Villa angekommen, in dem der jüdische Rat sitzt. Möglicherweise verrät Judas genau in dem Moment Jesus. Doch wir sehen, das wird göttlich gut in seinen Plan mit hineingepflegt. Wir fangen vorne an mit den Versen 31 bis 32. Nachdem Judas den Raum verlassen hatte, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohns offenbar machen. Das wird bald geschehen. Vielleicht geht's euch wie mir, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe. Da sind so viele Wiederholungen drin, da kommt so viel Herrlichkeit und Offenbaren drin vor, dass man es erstmal gar nicht so richtig zusammenbekommt. Wir werden es aber jetzt miteinander ein bisschen aufdröseln und dann wird es ein bisschen besser zu durchblicken sein. Jetzt ist der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Das Jetzt bezieht sich genau auf diesen Weggang des Judas. Durch das, dass er Jesus bei den Juden ausliefert, verherrlicht, wird Jesus verherrlicht. Genau durch diesen Akt. In Vers 31 steht in manchen Bibeln mit dem Blick in die Zukunft, aber vom Urtext her meint es die Gegenwart. Also genau das, was hier passiert, macht Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und da könnte man sich schnell fragen, okay, dass Ostern und Karfreitag Jesus verherrlicht, kann ich nachvollziehen. Aber was hat das mit Judas, mit der Verherrlichung Gottes zu tun? Dieses Ereignis bringt Gottes Plan einen Schritt weiter voran. Gott nimmt diese furchtbare Tat des Verräters mit in die Umsetzung seiner Zeitenwende hinein. Dieser teuflische Angriff pfuscht Gott nicht ins Handwerk, sondern er verwendet es vielmehr, um seinen Plan voranzubekommen. Wir müssen hinter diesem bösen Judas hier den eigentlichen Bösen sehen. Und das ist der Teufel. Er steckt dahinter. Wir haben in Lukas 22, 3 bis 4 eine sehr interessante Stelle, wo das deutlicher wird. Da steht Lukas 22, 3 bis 4, da fuhr der Satan in Judas, der zu den 12 Jüngern gehörte, Gesundheit, und Iskariot genannt wurde. Er ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Der Satan, der Widersacher, wenn man das überträgt, der steuert Judas hier. Er ist das eigentliche große Übel im Hintergrund. Jesus wird auch nicht nur in der Wüste vom Teufel unter Beschuss genommen. Es gibt drei Berichte über die Versuchung in der Wüste. Matthäus 4 ist das bekannteste, aber auch zum Beispiel in Lukas 4 wird die Versuchung geschildert. Und da heißt es ganz zum Schluss von der Versuchungsgeschichte: Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Nur die kleinste Halbwahrheit oder irgendeine andere Sünde hätte Gottes Rettungsplan komplett zerstört. Es hat ein reines, ein komplett sauberes Opfer gebraucht. Die jüdische Führung zum Beispiel ist auch eine der effektivsten Waffen des Teufels gegen Jesus. Von ihnen sagt Jesus sogar selber in Johannes 8, Vers 44, dass sie den Teufel zum Vater haben und er hinter dem steht, was sie tun. Ich habe lange bei Judas, bei dem, was die jüdische Führung gemacht hat, oder bei allen anderen Widerständen, die Jesus in den Evangelien treffen, eins lang nicht verstanden. Nämlich, dass es nicht um die Menschen hier geht, dass sie der wirkliche Feind sind, sondern dass der Teufel der wirkliche Feind ist, der hinter ihnen steht und Jesus zu Fall bringen möchte. Der Satan steckt hinter jedem Angriff, den Jesus abbekommt. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Nur trifft die Anfeindung jetzt nicht mehr Jesus in Person, sondern ihn in seinen Kindern, in seiner Gemeinde. Gegen sie stehen jetzt aktive Feinde. Das können Christenverfolger in anderen Ländern sein. Das sind aber genauso Menschen, die deinen Glauben schlecht machen. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass wir hinter allem den Teufel sehen müssen. Aber uns muss das trotzdem bewusst sein. Menschen, die dich von Jesus wegziehen, die dich zur Sünde verführen, da steckt genau das dahinter. Freunde, in deren Gegenwart du auf einmal total niveauloses Gerede von dir lässt. Eine Frau oder ein Mann, der oder die eine ungute sexuelle Anziehung auf dich hat. Das kommt nicht einfach nur von den Menschen. Menschen, bei denen du auf einmal das Lästern anfängst, obwohl du das gar nicht so von dir kennst. Und so weiter. Es gibt aber auch Unmengen von passiven Feinden. Und das sind schlichtweg alle Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören, die nicht seine Freunde sind. Und dazu steht in Römer 5, Vers 10, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Die Grundsituation jedes Menschen ist Feind Gottes. Und das liegt an der Trennung von Gott, an der Sünde. Man steht entweder auf der Seite Gottes oder auf der Seite des Teufels. Aber durch den Tod und die Auferstehung von Jesus gibt es dafür eine Lösung. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, wer an ihn glaubt, der wird vom Feind Gottes zu seinem Freund. Das sind Wahrheiten. Aber jetzt ist die Frage, was aus der Wahrheit wird. Was wird aus der Wahrheit in deinem Leben? Was macht es mit dir? Was macht es mit uns, wenn wir darüber reden? Ich hoffe, diese Realität lässt dich nicht kalt, dass es Feinde Gottes gibt. Jesus hatte nämlich ein großes Herz für Judas. Wir lesen in Johannes 12, dass er schon davor geldgeil war und aus der Kasse Geld rausgeklaut hat. Judas war ein mieser Typ und trotzdem darf er 3 Jahre lang in seiner Gegenwart leben und wird genauso wie alle anderen Jünger von Jesus behandelt. Lasst uns neu dieses brennende Herz für die Feinde Gottes anfachen, für die Menschen, die ihn nicht kennen. Beziehungsweise lass Gottes Liebe erneut die Liebe in dir für die verlorene Welt entzünden. Der Kampf ist real. Der geistliche Kampf ist da. Doch Jesus und die ganze Jesus-Bewegung kämpfen radikal anders, wie man es in unserer Welt kennt. Die Feinde werden erkannt und benannt. Sie werden aber nicht getötet, sondern sie werden geliebt. Menschen, wir möchten die Menschen viel mehr retten, anstatt sie zu beseitigen. Denn die Menschen sind nicht die eigentlichen Feinde, sondern derjenige, der dahinter steht. Und das ist der Widersacher, das ist der Teufel. Der beherrscht die Menschen und steckt hinter allem. Gott hasst und bekämpft die Sünde, doch er liebt die Menschen. Lesen wir in einem der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen auf der Welt geliebt. Es ist wichtig für uns zu realisieren, keiner deiner unchristlichen Arbeitskollegen, deiner Klassenkameraden, deiner Nachbarn oder Freunde, die nicht mit Jesus leben, stehen Gott nicht neutral gegenüber. Nutz die letzten Adventtage, um den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von ihm und seiner Liebe zu erzählen. Die größte Zeitenwende ist mit ihm angebrochen. Nutz doch gerade vielleicht diesen Vergleich mit der Zeitenwende, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es beginnt in der Krippe und wird am Kreuz und in der Auferstehung vollendet. Alle Menschen kommen auf die Welt, um zu leben. Jesus kommt auf die Welt, um zu sterben. Kreuz und Krippe sind nicht voneinander zu trennen. Und da kann der Teufel noch so dagegen schießen. Es verherrlicht Jesus und sein Vater viel mehr. In unserem Text steht: Jetzt ist der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar, dadurch. Und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Nichts pfuscht ihn ins Handwerk hinein. Sie werden an ihr Ziel kommen. Und dann Vers 32. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann in seinem Tod und seiner Auferstehung, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Und das wird bald geschehen. Gott belohnt die Treue von Jesus auf unvorstellbar geniale Weise. Er erhöht ihn und setzt ihn dann als Herrscher über die Welt und alle Galaxien ein. Und da schließt sich dann der Kreis von dem, was an Weihnachten beginnt. So wie es wunderschön in Jesaja 9, Vers 5 steht. Ich lese uns mal nur den Anfang. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der zukünftige Herrscher sein. So beginnt eine neue Ära. Das ist die Zeit der Gnade, die Zeitenwende. Und dafür braucht's etwas. Dafür braucht's etwas, was wir in Vers 33 lesen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Jesus spricht seine Nachfolger jetzt mit der innigsten Formulierung an. Meine Kinder. Wenn man in den Urtext reingeht, steht da meine Kindlein. Das ist für uns Europäer vielleicht ein bisschen komisch, aber im arabischen Raum wundert sich da niemand drüber. Im Nahen Osten werden Familienbezeichnungen verwendet, um die engsten Verbindungen auszudrücken. Judas ist weg und stört die Gemeinschaft überhaupt nicht mehr. Und das hat's jetzt gebraucht, damit in dieser Runde, die jetzt da ist, so eine super enge Verbindung möglich ist. Diese 11 Männer, mit denen Jesus da gerade redet, die bilden bald die Säulen der Gemeinde, der Jesusbewegung, die nach Himmelfahrt anfängt, mit Pfingsten. In 1,5 Monaten, also davon nach vorne gerechnet, startet die Apostelgeschichte. Und nur in der engsten Verbindung mit Jesus werden die Jünger da dazu fähig sein, was dort geschildert wird. Es kommt zu einer Zeitenwende und sie bricht hier in diesem Ereignis am folgenden Tag an. Und in 3 Tagen wird Jesus auferstehen und den Tod besiegen. Doch die Ära beginnt zuerst mit Karfreitag. Hier steht in Vers 33, ich lese ihn nochmal. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Jesus streut hier in seine Abschiedsrede eine Todesankündigung hinein. So wie er es schon in den letzten Monaten und Tagen immer wieder gemacht hat. Die Jünger sollen bestmöglich auf den Schock vorbereitet werden, der ab morgen beginnt. Und es wird sie trotzdem in ein paar Stunden wie so ein Roundhouse-Kick treffen, was an Karfreitag passiert. Petrus verspricht jetzt ein paar Verse später, dass er Jesus ewig treu sein wird. Und dann verleugnet er ihn auf die dreckigste Weise. Und das wird diesen Mann brechen. Und den 10 anderen Männern, den 10 anderen Jüngern wird es nicht arg viel besser gehen. Hier gerade sind sie mehr als Freunde, hier sind sie Familie. Und am nächsten Tag wissen sie nicht mehr, wo oben und unten ist. Es braucht dieses selbstlose Opfer von Jesus, damit die neue Ära beginnen kann. Jesus betont hier in dem Vers ganz deutlich, dass ihm kein Mensch dabei helfen kann. Niemand kann ihm die Last der Folter und der Kreuzigung abnehmen. Doch was viel schwerer ist, er muss alleine alle Sünden der Welt, aller Zeiten tragen. Denn das kann nur er. Das kann nur er als der einzige makellose Mensch, der jemals gelebt hat. Nur Jesus kann sein perfektes Leben gegen die Sünde der Welt eintauschen. Und am Kreuz, dem furchtbarsten Moment aller Zeiten, verlässt ihn sogar sein Vater. In dem schlimmsten Moment aller Zeiten ist nicht mal mehr Gott bei ihm. Und wie schrecklich das gewesen sein muss, das können wir uns nicht vorstellen. Diese Botschaft vom Kreuz, die will und möchte uns schocken. Die möchte zeigen, wie krass schlimm das gewesen ist. Und sie will uns gleichzeitig überglücklich machen. Denn am Kreuz wird der Tod und die Sünde besiegt. Ein perfektes Leben für die Sünde der ganzen Welt. Es verändert sich was. Die Zeit wendet sich. Doch dafür muss sich Jesus selbstlos und einsam opfern. Ich finde es sehr erfrischend, so einen Text kurz vor Weihnachten zu haben. Wir erhalten dadurch eine ein bisschen ungewohntere Perspektive auf dieses Fest, was jetzt in 3 Tagen kommt. Ohne Ostern wäre Weihnachten ein Kindergeburtstag. Beides hat es unumgänglich gebraucht. Und ich finde, es gibt eigentlich fast keine Bibelstelle, die das schöner beschreibt wie der Christushymnus in Philipper 2. Philipper 2, super, super spannend, ist höchstwahrscheinlich einer der ersten Texte, die es überhaupt, also die uns von der ersten Christenheit überliefert wurde. Das nennt man den Christushymnus. Höchstwahrscheinlich hat den der Paulus integriert in seinen Brief. Der kommt nicht von ihm, sondern es war höchstwahrscheinlich eines der ersten Bekenntnisse überhaupt, die die Christen der ersten Gemeinde gehabt haben. Und ich habe uns da mal nur den Anfang mitgebracht. Philipper 2, 6 bis 8. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern er beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch, und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Lass dich in den nächsten Tagen nicht nur von Kerzen, Geschenken und Guzle in Weihnachtsstimmung bringen. Advent heißt Ankunft. Es geht um die Ankunft des Retters der Welt. Komm jetzt in den letzten Tagen der Adventszeit ins Staunen über den wahren Sinn von Weihnachten. Und hör über die Feiertage nicht auf, drüber zu staunen. Feier das Ereignis, durch das sich die Weltzeit gewandelt hat. Es gibt jetzt nur noch ein Nach Christus. Es gab davor ein Vor Christus, jetzt kann es nur noch ein Danach geben. Lasst es in deinem Leben auch so sein. Diese Zeitenwende soll diese Weihnachten eine Lebenswende bei dir sein. Mach ganze Sache mit Jesus. Lass es ab jetzt bei dir nur noch ein Nach Christus geben. Wir nehmen uns jetzt ein klein bisschen Zeit. Red hier doch mit Jesus drüber. Sag ihm, dass er ganz persönlich in deinem Leben ankommen soll. Sag ihm, dass es in deinem Leben jetzt nur noch ein Nach Christus zu geben hat. Noch 10 Sekunden. Wunderschön. Pausier dieses Gespräch mit Jesus, aber führ es nachher weiter. So beginnt eine neue Ära. Es wird alles radikal anders. Und daher braucht es auch eine andere, eine radikale Lebensweise. Und die geht so, wie es noch in Vers 34 bis 35 geschildert wird. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe war schon eh und je das wichtigste Gebot, der Kitt von allem. Das sagt Jesus selber schon in Matthäus 22. In Matthäus 22, 36 bis 40 steht so dieses Gespräch mit dem Pharisäer, der ihn fragt, was das Wichtigste ist. Und ich habe das mal hier so ein klein bisschen zusammengekürzt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott bleibt nach wie vor super wichtig und intensiv. Doch die Nächstenliebe wird von Jesus jetzt in unserem Text revolutioniert. Nicht mehr die eigene Person ist jetzt der Bezugspunkt für die Liebe zu den anderen. Die überwältigende Liebe von Jesus zu uns ist jetzt der Maßstab. Und daher ist jetzt neues Gebot. Er wäscht allen 12 die dreckigen Füße. Die Liebe von Jesus zu seinen Nachfolgern hat kein Maß, kein Ende. Jesus stellt sich schützend vor den Petrus, der an der Tempelwache das Ohr absäbelt und rettet ihn vor den Konsequenzen, die das eigentlich hätte bringen sollen. Jesus geht so weit, dass ihn seine Liebe zu einem freiwilligen Tod am schlimmsten Folterinstrument der damaligen Zeit treibt. Und so sollen wir lieben. Das ist der Maßstab für den Umgang, den wir als Gemeinde haben sollen. Und das können wir nur, wenn wir in seiner Liebe bleiben. Das geht nicht, wenn wir es selber probieren, denn das ist übernatürlich. Das ist göttlich, so zu lieben. Und dazu sagt Jesus was ganz Schönes in Johannes 15. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Man könnte es als Liebesfluss bezeichnen. Gott, der Vater, ist der Ursprung aller Liebe. Er gibt sie weiter an seinen Sohn. Wir empfangen von ihm die Liebe. Wir sollen darin bleiben und sie nicht für uns behalten, sondern genau diese Liebe Gottes an andere weitergeben. Und genau auf diese Weise soll in der neuen Zeit, in dieser neuen Ära gelebt werden. Genau so geht's. Und das hat dann große Auswirkungen, was wir noch im letzten Vers lesen. Dort steht: Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir uns selber lieben, ist das überhaupt nicht egoistisch. Wenn wir uns lieben, hat es nichts damit zu tun, dass die anderen Menschen uns nicht wichtig sind. Das ist die DNA unserer Glaubensfamilie. Und das ist gleichzeitig das größte Zeugnis für die Menschen um uns herum. Dadurch erkennen die Menschen Jesus in uns, um uns herum, dass wir seine Nachfolger sind. Und das hat wie so ein Magnet eine Zugkraft, dass es andere anzieht und ein großes Zeugnis für sie ist. Es geht hier um innige, um tiefe Liebe. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das lötet jeder deiner Kollegen mit so einem verklärten Blick im Gesicht und freut sich riesig drüber. Liebe zur Familie, zu Freunden, zum Hund, zum Fußballverein. Ist auch alles schön und gut. Doch du weißt, auf welche Liebe es wirklich ankommt. Es geht um die Liebe, die die ganze Welt und die ganze Zeitrechnung verändert hat. Gott kommt in Jesus auf die Erde. Doch er kommt nicht auf die Erde, um zu leben, sondern er kommt auf die Erde, um zu sterben. Diese Liebe Gottes hat eine neue Ära beginnen lassen. Und Gott sagt uns, wie es sich hier zu verhalten gilt, wie es geht. Lasst uns genau in dieser Liebe bleiben und dann genau diese Liebe weitergeben. Von der Zeitenwende hat Olaf Scholz im Bundestag geredet. Doch die größte Wende aller Zeiten hat Jesus gebracht. Durch sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen. So beginnt's. Nichts und niemand kann Gott, kann Jesus ins Handwerk pfuschen. Alles spielt vielmehr in seinen großen Plan hinein. Und das braucht's dann, ein Leben, sein Leben für das Leben der ganzen Welt. Und wir haben angeschaut, wie es dann geht, wie man dann lebt. Genau wie Jesus geliebt hat, sollen auch wir leben. So geht's dann in dieser neuen Ära zu. Das ist eine wahrhaftige Zeitenwende, die jetzt stattfindet, die damals stattgefunden hat und die hoffentlich in deinem Leben weiterhin stattfindet. Der Beginn einer neuen Ära. Amen. Ich bete noch. Herr, es ist brachial, was du in deinem Wort schreibst. Und es ist so schön, dich durch dein eigenes Wort reden zu lassen, weil wir keine Worte dafür haben, zu beschreiben, was du tust. Vielen Dank für diese geniale, brachiale, übermenschliche Tat, was du an Ostern, aber auch davor an Weihnachten und Karfreitag dann getan hast. Du hast die Zeit gewendet. Du hast die Welt verändert. Amen.